Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Der russische Präsident Putin verklagt den Bildhauer Jacques Tilly wegen seiner satirischen Karnevalswagen. Wir dürfen gespannt sein, wie Tilly am nächsten Rosenmontag darauf reagiert. Gleich ist er hier bei uns im Interview. Dann sind wir im Deutschen Theater Berlin bei Claudia Bossarts neuer Sicht auf Schillers Räuber. Wir porträtieren die Künstlerin Kerstin Brätsch anhand ihrer neuen Ausstellung im Kunstverein Bonn und stellen ein neues Online-Videoarchiv vor über wichtige Protagonisten der deutsch-deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. Die Bilder der russlandkritischen Karnevalswagen des Düsseldorfer Bildhauers Jacques Tilly werden weltweit medial verbreitet, denn sie sind hochpolitisch. Mal hat er Putin als Muskelprotz gezeigt, der Bizeps ersetzt durch eine Bombe mit der Aufschrift Krim. Mal setzte er den Kremlchef in eine blutgetränkte Badewanne, die trägt außen die Farben der Ukraine. Und zuletzt hat Tilly eine Putin-Figur in Handschellen gelegt und vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag platziert. Jetzt soll sich der Düsseldorfer Chefwagenbauer Jacques Tilly dafür vor einem Moskauer Gericht verantworten. Die erste Anhörung ist am Heiligabend angesetzt, in Abwesenheit des Beschuldigten. Und so erreiche ich Jacques Tilly auch nicht in Moskau, sondern in Düsseldorf. Guten Abend, Herr Tilly.
Ja, hallo, guten Abend. In der Tat, ich habe noch nicht gepackt für Moskau. Zahnbürste ist noch in meinem Badezimmer.
Wie haben Sie von der Anklage erfahren und was steht da genau drin?
Also ich habe es eigentlich nur per Zufall erfahren, weil ich Freunde habe, die Putin-kritisch sind und die russische Medienszene ab und zu durchschauen. Und die haben mir das vorgestern Abend einfach mitgeteilt. Ich habe selber noch nichts bekommen, weder einen Brief noch irgendeinen Hinweis noch sonst irgendwas. Also geheimnisvoll, geheimnisvoll. Aber so ist das in Unrechtsstaaten. Da wird noch nicht mal ein Hauch von Rechtsstaatlichkeit simuliert.
Aber Sie gehen davon aus, dass das echt ist?
Also laut allen Informationen, die ich habe, ist es tatsächlich, glaube ich, auch, ich glaube, dieses spezielle Gericht in Moskau hat das selbst veröffentlicht, dieses Verfahren. Also ich nehme mal nicht an, dass das Fake ist. Warum sollte das? Hört sich alles sehr glaubwürdig an.
Und warum, meinen Sie, kommt diese Anklage ausgerechnet jetzt?
Also meine russischen Freunde sagen selbst, Russland ist im Moment eine Blackbox. Niemand weiß, warum und wieso und wann, weshalb, zu welchem Zeitpunkt irgendwie reagiert wird. Das soll auch niemand wissen. Es soll halt durch diese Unsicherheit, Angst und Schrecken verbreitet werden. Niemand weiß, wen es trifft. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwo Rationalität eine Rolle spielt. Ich baue diese Wagen gegen Putin jetzt seit 20 Jahren. Oder 15, ja doch, fast 20 Jahre. Warum das jetzt ausgerechnet kommt, ich nehme mal an, dass einfach die Eskalationsstufe sich erhöht in Richtung Unterdrückung der russischen Opposition und anderer Meinungen als die, die Putin hat. Ansonsten, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich bin kein Insider dort. Ich nehme das einfach nur zur Kenntnis und einerseits ist es erschreckend, andererseits ist es auch amüsant.
Ich weiß nicht, amüsant. So lange sind Sie dran an Putins aggressiver und immer aggressiver gewordenen Politik. Das ist ja mehr als ein sich lustig machen über einen Kriegstreiber. Was ist Ihr Motiv? Was ist Ihr Anliegen?
Also erstmal bin ich Karnevalist und meine Aufgabe ist es, zu Rosenmontag die Narren politisch zu unterhalten mit schönen, scharfen politischen Wagen. Und da geht es aber nicht nur einfach um Friede, Freude, Eierkuchen und Spaß an der Freude, sondern es geht natürlich schon auch um die Verteidigung der Werte, für die der Karneval eben auch steht. Und das sind natürlich die Werte, die wir hier im Westen hoffentlich alle teilen. Natürlich Pluralismus, Vielfalt, Meinungsfreiheit, die künstlerische Freiheit, die Werte der offenen Gesellschaft, der bürgerliche Verfassungsstaat, der Rechtsstaat, all diese ganzen Dinge, die braucht der Karneval auch, denn der Karneval ist eine sehr freiheitliche Organisation oder eine sehr freiheitliche Einrichtung. Und die Narrenfreiheit ist sozusagen die Essenz und die besagt einfach, dass wir einmal im Jahr das Recht haben, den Oberen, denen da oben, ungestraft die Meinung zu geigen. Und dieses Recht nehmen wir in Düsseldorf bis zur Grenze wahr.
Sie bauen das also seit Jahrzehnten, diese bissig satirischen Mottowagen, vor allem für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Wenn Sie so zurückgucken, sind Ihre Motive ernster und härter geworden?
Also in Sachen Putin nicht gerade. Ich war immer schon, also zumindest seit den Nullerjahren davon überzeugt, dass er ein Despot ist und dass Russland sich in Richtung Diktatur entwickelt, hat sich auch in den letzten Jahrzehnten so entwickelt. Ansonsten hauen wir eigentlich gegen alle drauf. Also wir sind da politisch relativ neutral. Da machen, also es wird niemand bevorzugt, indem er verschont wird. Aber in der Tat hat es ich würde mal sagen, seit 10 Jahren hat da so eine Verhärtung stattgefunden, auch in der Gesellschaft. Also ich habe seit 2015, 16 regelmäßig das erlebt, was man so Shitstorm nennt. Das gab es früher halt nicht. Dank Social Media hat die Gesellschaft sich halt, wissen wir alle, fragmentiert. Und da gibt es eine große Fraktion der Hater, die alles hassen, was irgendwie nach offizieller Staatspropaganda riecht oder was auch immer. Und das kriege ich natürlich auch ab. Das gab es früher so nicht. Und es geht jetzt tatsächlich um was. Also ich würde mal sagen, unsere liberale Verfassung und unser demokratisches Selbstverständnis wird durch die rechtsextreme Gegenkultur weltweit bedroht und ist in einer Verteidigungshaltung. Und so sehe ich tatsächlich auch meine Arbeit.
Hassmails, wohl auch Morddrohungen. Es gab also immer wieder Versuche, sie einzuschüchtern. Was macht das denn mit Ihnen?
Ja, ist eine Frage der Persönlichkeit und des Charakters, würde ich sagen. Also ehrlich gesagt, mich kratzt es nicht. Es ist immer ein bestimmtes Risiko dabei, wenn man so eine Arbeit macht, wie ich sie mache. Das kann nicht allen gefallen. Die Bühne Karneval ist sehr, sehr öffentlich. Das ist nicht irgendwo ein kleines Satirefenster irgendwo, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Es wird tatsächlich gesehen. Es haben sich ja auch schon zweimal die polnische Regierung damals unter der PiS-Partei hat sich ja auch zweimal beschwert, offiziell über meine Wagen. Die türkische Generalkonsulin ist 2016 ausgerastet bei einem Wagen. Der italienische Innenminister hat es gepostet. Geert Wilders hat seinen Wagen kommentiert und war ziemlich böse. Also die Wagen werden gesehen, tatsächlich. Und dass es dort Reaktionen gibt, damit muss ich halt rechnen. Das gehört einfach zur Arbeit. Also
Wollen Sie die
dafür
auch?
kann. Ehrlich gesagt, ich will einfach nur schöne, scharfe, satirische Wagen machen. Ich möchte gerne die Meinungsfreiheit ausreizen. Ich will halt allen auch zeigen, das dürfen wir hier in Deutschland, das müssen wir auch dürfen, denn Demokratie bedeutet Streitkultur. Und da können die Meinungen ruhig aufeinanderprallen. Und ich kann mich da auch gerne irren und bin auch sehr selbstkritisch. Also ich behaupte ja nicht, die Wahrheit zu sagen, sondern es ist halt meine Interpretation der Dinge und versuche die so zu präsentieren, dass die Mehrheit der Bevölkerung am Straßenrand sich damit identifizieren kann. Und mehr ist das eigentlich nicht. Ich will da keinen Jacques-Tilly-Zug machen oder die Welt irgendwie missionieren, sondern ich will das in ein gutes Bild setzen, was in der Luft liegt und was die Menschen denken. Und da versuche ich gute Bildformeln zu finden, damit die Menschen ihre Handys zücken und das Fotografieren gut finden.
Sie bekommen ja gerade viel Unterstützung aus verschiedenen Lagern der Politik. Von den Grünen bis zur CDU wird betont, dass Satire durch die Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt ist und ein Ausdruck demokratischer Kultur, also all dessen, was Putin als gefährlich einstuft. Die Europapolitikerin Agnes Strack-Zimmermann hat der Rheinischen Post gesagt, dass sie in Putins Fadenkreuz geraten seien, zeige, dass sie alles richtig machten und nicht daran denken würden, sich von den Feinden der Freiheit einschüchtern zu lassen. Und das hören wir jetzt hier auch im Fazit von Ihnen selbst. Was aber bedeutet diese Anklage jetzt ganz konkret für Sie? Also was kann da im schlimmsten Fall entschieden werden?
Also, das ist wahrscheinlich ein Routineverfahren, das ist wahrscheinlich schon alles festgelegt, wahrscheinlich steht das Strafmaß auch schon fest. Ich rechne mal so mit, keine Ahnung, 10 Jahren Freiheitsstrafe, möglicherweise Zwangsarbeit. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Ich habe ja auch überhaupt keine Informationen von denen bekommen. Gefährlich wird die Sache erstmal natürlich nicht, solange ich hier schön in Europa bleibe und nicht in Länder reise, die möglicherweise ein Auslieferungsabkommen mit Russland haben. Da sollte man sich also schon vorsehen, ne? Also wenn ich mal nach Indien fahren sollte, müsste ich schon vorher gucken, ist das in irgendeiner Weise, besteht da ein Risiko? Also das ist so eine Einschränkung. Aber es gibt viele Länder, in die ich nicht fahren kann. In die Türkei kann ich nicht mehr fahren, in die USA im Moment auch nicht. Wahrscheinlich werde ich da gar nicht reingelassen. Meine Wagen kamen im rechtsextremen Spektrum dieses Jahr in den USA überhaupt nicht gut an. Also der Radius wird kleiner, aber ich freue mich dann demnächst wieder über meinen Urlaub in Italien und Frankreich. Das scheinen ja erstmal sichere Banken zu sein.
Sie haben ja sicher schon den nächsten Karnevalswagen in Arbeit. Wird es wieder um Russland gehen? Vielleicht sogar eine Reaktion jetzt auf die jetzige Anklage?
Ja, also wir verraten ja vorher nicht, was wir machen. Wir haben ja immer strenge Geheimhaltung in Düsseldorf. Erst wenn die Tore geöffnet sind an Rosenmontag, sieht man, was wir machen. Aber ich glaube, jeder kann sich ausrechnen, dass wir natürlich diesen Angriff auf die Narrenfreiheit und auf die Meinungsfreiheit und auf die Satirefreiheit nicht unwidersprochen lassen. Das ist unsere Arbeit und selbstverständlich wird es dazu einen schönen, scharfen, knackigen Wagen geben zu diesem Thema. Selbstverständlich.
Putins Justiz verklagt den Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly wegen seiner satirischen Karnevalswagen. Herr Tilly, alles Gute für Sie und danke fürs
Ja,
Gespräch.
danke schön.
Und unser Alleinstellungsmerkmal ist ja, dass die Theater- und OpernkritikerInnen immer direkt nach der Vorstellung hier live ins Studio kommen, 365 Tage lang im Jahr. Heute ist das Barbara Behrendt. Die Räuber, das ist Friedrich Schillers jugendlich wildes Erstlingswerk. Auf heutigen Theaterbühnen wird es meist mit einer aktuellen Folie überschrieben. Die beiden ungleichen Brüder Karl und Franz Mohr, die um die Liebe ihres Vaters buhlen, die werden da oft in neuere deutsche Verhältnisse gesetzt. Mal ist Karls Räuberbande eine RAF-Gruppe, mal eine Horde Neonazis oder Querdenker, mal werden beide Brüder zu Amokläufern. Oder diese brutale Männerklique wird ausschließlich von Frauen gespielt. Heute nun hat die Schweizer Regisseurin Claudia Bossart ihre Version des Sturm- und Drang-Klassikers auf die Bühne des Deutschen Theaters gebracht. Hören wir mal die Brüder Karl und Franz.
Der Kontrast zwischen ihm, und mir, mocht eingegeben haben, hä? Wenn du ihm auf seinem Schoße saßt und er dir die Wange zwickte.
Das ist Love Language.
Oh, komm, hör doch auf.
Franz, du bist hässlich.
Ja, genau, ich bin hässlich.
Und dumm.
Ja, genau, hässlich und dumm, aber du bist langweilig.
Jetzt hör doch mal auf, ihr habt beide recht.
Ihr werdet alle einfach mal euren Grenzstein sterben. Ihr werdet modern und vergessen werden, wie wir alle hier. Jeder und jeder Einzelne. Aber ich werde in Erinnerung bleiben, weil ich bin spannend, ja? Ich bin spannend, weil ich bin der deutsche Richard III. Ich bin der grüne Kobold aus Spider-Man. Und ich bin Ursula die Meerhexe. Und manchmal bin ich auch Hamlet, ja.
Franz Mohr, gespielt von dem Schweizer Schauspieler André Chenardi. Der hat schon mehrfach mit Claudia Bossart gearbeitet, jetzt also auch in ihrer Neuinszenierung von Schillers Die Räuber. Barbara Behrendt hat die Premiere im Deutschen Theater Berlin gerade miterlebt. Hallo, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Werden auch hier aktuelle Kämpfe ausgefochten?
Also nicht so mit RAF und Neonazis, so ganz politisch, so eine politische Umdeutung macht Claudia Bossart hier nicht. Wir sind quasi alle die potenziellen Räuber, weil der Mensch eben so generell das Problem ist. Das ist schon okay, das politisch jetzt nicht ganz so konkret zu machen, weil der Ehrenmann Karl, der sich da so durch die Intrige seines Bruders zum radikalen Freiheitskämpfer ausschwingt, ja nicht wirklich für eine soziale Gesellschaftsordnung kämpft, sondern er ist eben getrieben von der Enttäuschung über den Liebesentzug des Vaters. Und hier führt es dann allerdings dazu, dass gar nicht so richtig klar wird, wogegen jetzt eigentlich rebelliert wird. Also es geht dann eher um familiäre Kränkungen, die Menschen zu Monstern machen. Claudia Bossart hat am DT ja auch Reinhard Götz Stück Baracke inszeniert, wo es auch genau darum geht, die Familie als Keimzelle der Gewalt. Und daran schließt sie hier so ein bisschen an. Aber die genaue Gesellschaftsanalyse, die bleibt doch eher schwammig. Claudia Bossart arbeitet sich schon an diesem Schiller-Text ab, sehr postdramatisch, sehr popkulturell. Die Bühne ist weiß und leer, stehen nur so ein paar Mikros rum und verstaubte Dokumente am Boden. Und es hängt aber so ein Banner, ein gelbes Banner in der Luft, das aussieht wie ein Reklamheft. Darauf der Spruch, Reklam braucht keine Reklame. Das ist so das Witzniveau. Und die SchauspielerInnen sind auch selber als Schiller-Reklamheft verkleidet. Die stecken in so überdimensionierten gelben Schaumstoffquadern, wo nur Kopf, Beine und Arme rausgucken. Und die lesen dann auch erstmal aus dem Reklamheft. Das war, muss ich sagen, vor 20 Jahren total in Mode. Da haben alle postdramatischen Regisseure aus dem Reklamheft erstmal lesen lassen, um ja nicht ins Drama einsteigen zu müssen. Das fand ich heute als Idee, muss ich sagen, ein bisschen abgehangen.
Ja, aber heißt das dann, sie bleibt doch relativ nah dran an Schiller?
Also die fundamentalste Änderung ist eben, dass das Figurenpersonal so reduziert ist. Hier gibt es eben keine 8 Räuber, es gibt nicht mal den Vater, an dem sich ja der Bruderkampf entzündet, sondern es gibt nur Karl, Franz, die geliebte Amalia und das Bandenmitglied Spiegelberg. Und das bedeutet natürlich, dass es einerseits gar nicht so nah an Schiller dran sein kann. Man hört auch so viel neuen Hipster-Englisch-Sprech, haben wir ja auch gerade im Ton erlebt. Und Claudia Bossart ersetzt so die Ideologen der Schiller-Zeit mit heutigen Einflüssen. Du musst Zizek lesen. Zum Beispiel, sagt Spiegelberg immer wieder. Und viele dieser berühmten Sätze und Passagen von Schiller sind aber schon drin geblieben. Also man hört ihn durch und Claudia Bossert nimmt ihn schon ernst, aber sie baut eben das Drama überhaupt nicht auf. Das, finde ich, ist das Problem. Sie lässt es auch kaum spielen. Das sind ganz viele lange Monologe, die da an der Bühne gehalten werden und von der Handlung sind doch eher Versatzstücke dann nur übrig. Und das macht es einerseits arg spröde und lang, trotz aller Popsongs und Kostümwechsel und Live-Video und andererseits aber auch seltsam flach, weil die ganze Finesse dieser Schiller-Dramaturgie dann doch auf der Strecke bleibt.
Dann gucken wir uns die vier doch aber noch genauer an. Drei Schauspieler, eine Schauspielerin, der gefühlsgeleitete Ehrenmann Karl, der nihilistische Fiesling Franz, die ergebene Amalia und der brutale Räuber Spiegelberg. Wie sind diese Figuren hier angelegt?
Das sind schon ganz eigene Interpretationen. Also Amalia, gespielt von Mathilda Switala, ist hier so eine heutige, emanzipierte Bitch, die sich von Franz sicher nicht zur Ehe zwingen lässt, sondern ihn dann demütigt, indem sie ihm gleich Sex hinter der Bühne anbietet. Und der Intrigant Franz ist bei André Chenardi so ganz klassisch, der sich selbst hassende Mann, der eben einfach zu wenig Liebe von seinem Vater bekommen hat. Jannik Maudrich als guter Sohn Karl, das ist die eigentliche Neuinterpretation, ist ein arroganter, selbstverliebter Sunnyboy, ein Rich Kid, das das Geld verprassen will, nicht darüber hinwegkommt, dass Papi ihn nicht mehr lieb hat. Und der ist dann nicht nur der vom Ideologen Spiegelberg Verführte, sondern er ist selber eben der brutale Vergewaltiger, der das Nonnenkloster stürmt, was bei Schiller eigentlich Spiegelberg macht. Und diese Verschiebung passiert deshalb, weil dieser Spiegelberg bei Schiller womöglich einen jüdischen Background hat und hier dem Juden eben dann nicht auch alles Böse in die Schuhe geschoben werden soll. Das zumindest kann ich verstehen. Moritz Kienemann spielt diesen Spiegelberg und spielerisch sind die vier auch großartig, also vor allem Moritz Kienemann und Jannik Maudrich. Aber das Problem ist, alle diese Figuren sind absolut ätzende Zeitgenossen und das ist in den ersten 20 Minuten total spannend und dann wird es sehr, sehr eintönig, ihnen dann 2 Stunden lang bei ihrem Gejammer und ihren Bosheiten zuzusehen, ohne dass es aber vorangeht mit dem Stück.
Ja, aber kann uns diese jetzt vermutlich millionste Bühneninterpretation von Schillers Klassiker denn noch irgendwas Neues über uns selbst erzählen?
Also sie zeigt hier schon eine sehr schwarze Sicht auf unsere Welt und auch auf Deutschland. Spiegelberg ruft da an der Rampe wie so ein Rechtsextremer zu Heldenmut auf und dazu, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, für Freiheit zu kämpfen. Es gibt auch mal ein düsteres Bild, wo Figuren aus allen Kriegen der Jahrhunderte auftauchen. Es gibt auch manchen Witz und Pop und auch gutes Schauspiel. Aber dieses großartige Schillersche Dilemma, also von Verstand versus Gefühl, von Freiheit versus dann Gesetz und Tradition, das bleibt hier doch arg unterbelichtet. Was wirklich schade ist, weil Claudia Bossert mit dem Reinhard-Götz-Stück am DT einen tollen Aufschlag gemacht hat. Aber diese Inszenierung bleibt da dann doch um Längen drunter.
Barbara Behrendt über Claudia Bossarts Neuinszenierung Der Räuber von Schiller am Deutschen Theater Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Malerei, das ist üblicherweise Farbe auf Leinwand, gespannt auf einem Rahmen, eben das Bild an der Wand. Anders bei der Künstlerin und Professorin Kerstin Brätsch. Die versteht Malerei als offenen Prozess, als etwas, das immer wieder in andere Zustände kippt, in Glas, in Stuck, in Tapeten, auch in digitale Bilder. Kerstin Brätsch hat in New York Kunst studiert und sie zählt derzeit zu den angesagtesten Künstlerinnen aus Deutschland. Im Rheinland hat sie innerhalb von kurzer Zeit jetzt schon ihre dritte Ausstellung, diesmal im Kunstmuseum Bonn. Überschrieben ist die mit dem Palindrom Metatem. Das Wort lässt sich vor wie rückwärts lesen. Sabine Oelze hat die Künstlerin in der Ausstellung getroffen.
Bemalte, halbtransparente Kunststofffolien hängen von der Decke. Darauf zu sehen, farbintensive, verschlungene Kurven, Wellen, Spiralen. Im Licht von Scheinwerfern, die sich im Takt der Musik bewegen, beginnt das Gelb, Rot, Blau zu schimmern. Oder es wirft Schatten auf Wand und Boden. Die Malerei hängt nicht einfach an der Wand. Sie tritt in den Raum, wird aktiviert und soll körperlich wirken. So wünscht es sich die Künstlerin Kerstin Brätsch, die an der Akademie Hamburg lehrt.
Man tritt in so ein Universum ein oder in so eine Art, also ich habe es oft schon genannt, wie so ein Metabolismus, dass man in so einen Stoffwechsel eintritt und dann geschieht etwas und die Dinge werden irgendwie anders zersetzt und verarbeitet und verdaut.
Kerstin Brätsch beschreibt ihre Ausstellung häufig mit großen, fast kosmischen Begriffen. Metabolismus, also Stoffwechsel, Universum, Atem. Wie einst bei Wassily Kandinsky geht es ihr um das Geistige in der Kunst, um unsichtbare Energieformen, die durch Farbe sichtbar werden sollen. Ihre Inspiration holt sich die 46-Jährige unter anderem aus Aberglaube, Tarotkarten oder parapsychologischen Praktiken. Psychologische Körper heißt eine Serie, die während der Corona-Pandemie in New York entstand, wo sie damals lebte. Kleine Zeichnungen, Buntstift auf Papier, jede wie eine eigene Tarotkarte. Mal zarte Linien, mal grelle Farbwirbel. Für Brätsch sind sie vergleichbar mit Wetterkarten des Inneren.
Mich interessiert Malerei in Bezug auf den Körper, sei es der soziale Körper, der psychische Körper, der psychologische Körper, the psychic body oder der internal body. Also, und das sieht man, glaube ich, auch in der Ausstellung ganz gut, diese unterschiedlichen Deklinationen von Körper oder Körperschaften.
Die Idee, Malerei als Projektionsfläche für Glaubenssysteme zu verstehen, ist nicht neu. Experimente mit Zufallskräften gibt es schon lange. Brätsch knüpft daran an, schichtet aber weitere Bedeutungsebenen auf. In den Räumen setzt sie auf eine immersive Inszenierung. Riesige marmorierte Tapeten hängen an hohen Wänden. Psychedelisch anmutende Wirbel und symmetrische Spiegelungen erinnern an Rorschach-Tests. Insektenköpfe scheinen aufzutauchen oder Schädel. Effekte, die durchaus etwas Überwältigendes haben, vielleicht etwas zu sehr. Für Kuratorin Friederike Fast hat Kerstin Brätsch eine Ausnahmeposition in der Gegenwartsmalerei.
Ich glaube, es gibt kaum eine andere Künstlerin, die wirklich die Malerei so erforscht und auch im Kontext der heutigen Zeit so befragt, so konsequent und radikal wie Kerstin Brätsch.
Die Erweiterung des Malereibegriffs, mal als Tapete, mal als Sitzmöbel, mal als Raumteiler, ist ein wichtiger Motor ihrer Arbeit. Gigantische Wellpappwände dienen als Bildträger oder versperren den Weg. In diesen Momenten wirkt die Malerei ein bisschen wie eine Erlebnisarchitektur voller Überraschungen. Besonders sichtbar wird das in den großformatigen Marmorierungen. Statt mit dem Pinsel über Leinwand zu fahren, lässt Brätsch Tropfen von Farbflüssigkeit auf eine Wasseroberfläche fallen. Die Tropfen verdichten sich zu Adern, Wirbeln, scharfkantigen Linien. Dieses Muster nimmt sie mit Papier ab. Die Bilder sehen aus, als wären sie am Computer generiert, sind aber tatsächlich von Schwerkraft und Oberflächenspannung bestimmt.
Also mir ging es dann darum, dass das quasi wie so eine Kollaboration mit dem Universum ist, weil das dann natürlich so Kohäsion, Adhäsion, die Gravitation des Tropfens.
Kollaboration mit dem Universum, das klingt groß, vielleicht größer, als es die physikalischen Prozesse eigentlich bräuchten. Kollaboration ist für Brätsch überhaupt ein Schlüsselwort, nicht nur im Zusammenhang mit Naturgesetzen, sondern auch mit anderen KünstlerInnen.
Es gibt sicherlich auch Situationen, wo ich tatsächlich alleine arbeite. Allerdings interessiert mich dieser kollaborative Prozess einfach, weil also 1+1 ist nicht 2, sondern da entsteht einfach was Drittes, da entsteht so ein Third Body, der mich interessiert in Bezug auf Malerei. Also quasi diese Art von Expansion oder so ein Extended Painting Begriff.
Vieles in dieser Retrospektive von Kerstin Brätsch erscheint als perfekt orchestrierte Inszenierung. Ein visuelles Amalgam, das stark auf Wirkung zielt. Meta-Atem wird damit zu einem Test. Wie weit lässt man sich hineinziehen in diese schillernden, hybriden Bildwelten? Ob es hier um neue Fragen an die Malerei geht oder eher um die Raffinesse der eigenen Inszenierung, bleibt offen. Vielleicht liegt aber gerade in dieser Frage die Spannung, die die Ausstellung ausmacht.
Kerstin Brätschs neue Ausstellung Meta Atem ist bis Mitte April zu sehen im Kunstmuseum Bonn. Um Kunst geht's auch im Roman Wachs von Christine Wunicke für unsere Kollegin das ideale Weihnachtsgeschenk.
Adventskalender. Ich bin Wiebke Poromka und ich bin Literaturredakteurin im Deutschlandfunk. Und ich verschenke in diesem Jahr den Roman Wachs von Christine Wunicke. Die Romane von Christine Wunicke, die überraschen mich immer wieder. Auch in Wachs, ihrem jüngsten Buch, erzählt Christine Wunicke wieder eine eigentümliche historische Episode aus der Wissenschaftsgeschichte. Der Roman spielt in Paris des 18. Jahrhunderts und erzählt von einer Künstlerin, die Wachspräparate menschlicher Körper herstellt und von deren Freundin, einer Pflanzenmalerin. Und Christine Wunicke erzählt diesen Liebes-, Kunst- und Wissenschaftsroman ebenso verknappt wie elegant und gleichzeitig spickt sie ihn mit zahlreichen kuriosen Details. Und vor allem steckt in diesem Roman ungeheuer viel Komik. Ich schenke Wachs von Christine Wunicke meiner Freundin Anja. Einerseits, weil ich mir ganz sicher bin, dass Anja, die ich seit der Grundschule kenne, einen riesigen Spaß finden wird an dem Humor von Christine Wunicke. Und andererseits musste ich auch gleich deshalb an dich denken, Anja, als ich über diese beiden Künstlerinnen las, weil, seien wir mal ehrlich, mehr Kunstsinn und mehr Talent zum Malen als ich, das hattest du schon in der ersten Klasse. Und vielleicht findest du ja bei Marie Bieron und Madeleine Basport auch ein paar Inspirationen für die Arbeit jetzt mit deinen eigenen Schülerinnen und Schülern. Und was dir ganz sicher auch gefallen wird, das ist die liebevolle Gestaltung dieses Romans. Der ist in Halbleinen gebunden und hat eine Fadenheftung, wie immer bei den Büchern vom Bärenberg Verlag. Umso trauriger, dass dieser Verlag nun zum Jahresende seine Pforten schließt. Und umso glücklicher können sich all jene schätzen und hoffentlich dann auch du, die noch eins dieser besonders schönen Bücher ihr eigen nennen dürfen.
Christine Wunickes Roman Wachs, erschienen im Bärenberg Verlag. Ein neues Videoarchiv gibt interessante Einblicke in die Kunst- und Kulturgeschichte der DDR. Es sind Begegnungen mit künstlerischen Persönlichkeiten, die einen Teil ihres Lebens in der DDR verbracht haben und die Wiedervereinigung wach und kritisch miterlebt haben. Unterstützt hat das Projekt die Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank und auf deren Website sind jetzt über 70 solcher Videointerviews frei zugänglich. Geführt wurden sie von der inzwischen verstorbenen Kunstwissenschaftlerin Gabriele Muschter und dem Schriftsteller, Verleger und Kurator Uwe Warnke. Und mit ihm konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Herr Warnke.
Guten Abend.
Sind allesamt bedeutende Persönlichkeiten der Kulturszene. Wie haben Sie ausgewählt? Wen haben Sie ausgewählt? Nach was für Kriterien?
Ja, Frau Gabriele Muschter war in der DDR eine ausgesprochen integre Kunstwissenschaftlerin und hatte hervorragende Kontakte in die Kunstszene, nicht nur der DDR. Und als wir 2014 daran gingen, diese Interviews irgendwie zu planen, hat sie einfach ihre Kontakte genutzt und es hat uns niemand abgesagt, es sei denn aus Altersgründen.
Mhm. Und wen konnten Sie gewinnen? Nennen Sie ein paar.
Ja, wir haben natürlich zuerst die ältere Generation befragt. Also das Leben ist endlich irgendwann und wir wollten den Erfahrungsschatz, den diese Künstlerinnen und Künstler in zwei unterschiedlichen Gesellschaftssystemen und Wirtschaftssystemen eben gemacht haben, heben. Karl-Heinz Adler, Horst Bartnick, Kurt Buchwald, Manfred Butzmann und so weiter. Und haben erst einmal unterstützt von der Stiftung Aufarbeitung etwa so 25 Interviews führen können. Das war dann klar, da müssen wir weitermachen. Andererseits war uns auch klar, dass es da keine Vollständigkeit gibt oder so. Also es ist immer eine Auswahl.
Es kamen Fotografen dazu wie Helga Paris und Ute Mahler.
Helga Paris, Ute Mahler, Werner Mahler, Else Gabriel, Hubertus Giebe. Und dann aber auch Kunstwissenschaftler, die eine wichtige Rolle gespielt haben bei der ganzen jungen Kunstszene im Osten, wie Christoph Tannert, Matthias Flügge, Eugen Blume und so weiter. Mhm. Aber eben auch, das war dann der nächste Schritt, auch die Kollegen im Westen, die sich mit dieser Szene beschäftigt haben, auch sehr konträr zu Positionen von Tannert zum Beispiel. Also Eduard Bocon von der FAZ, auch der kam zu uns und hat uns ein Interview gegeben, was sehr spannend war. Er wollte eigentlich mit uns diskutieren. Wir mussten immer sagen, das ist nur ein Interview. Ja.
Fast alle haben Lebenserfahrungen in beiden Deutschlands gesammelt, in zwei unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen. Was für Fragen jetzt im Detail haben Sie dabei besonders interessiert?
Also die Interviews sind alle ähnlich aufgebaut. Und zwar gibt es immer einen ersten Teil, wo es um den künstlerischen Weg des Künstlers, der Künstlerin geht, individuell auf das Werk bezogen. Und der zweite Teil bezieht sich dann auf gesellschaftliche Fragen. Und zwar immer die gleichen, sodass die Aussagen untereinander vergleichbar sind. Da geht es um die Frage der Rolle der Kunst in der Gesellschaft. Da geht es um die Frage der Rolle des Kunstmarktes, welche Rolle ein professionelles Management im Internet und in modernen Medien spielen und welche Rolle das Geld spielt, ob man vielleicht vergleichen kann, welche Rolle die Ideologie, also bezogen auf die DDR-Verhältnisse, und eben jetzt auch das Geld, der Markt und so weiter spielen.
Also es ist ein Ost-West-Perspektivwechsel, ein Vorher-Nachher. Gibt es Erfahrungen, die alle teilen oder doch sehr unterschiedliche Perspektiven?
Ja, das war sehr interessant, weil wir haben natürlich, das ist ja sinnvoll, wenn man so ein Projekt angeht, dass man sich so Thesen macht, mit denen man in das Gespräch geht. Und diese Thesen waren die, dass wir gesagt haben, okay, es wird Kontinuitäten geben, Diskontinuitäten und vielleicht auch Werkabbrüche. Und genau das haben wir auch vorgefunden. Mhm. Also es gibt das klassische Beispiel von Ruth Wolf Rehfeld, einer mittlerweile auch an der Documenta teilgenommenen, sehr späten Entdeckung. Sie ist ja mit 90 war sie, glaube ich, als sie an der Documenta teilnahm. Aber sie hat quasi 1990 aufgehört, Kunst zu machen. Mhm. Ist dann aber 10 Jahre später dann doch noch entdeckt worden mit ihren Typografien. Das meiste, was wir erlebt und erfahren haben, sind tatsächlich, das hat mich doch auch überrascht, Kontinuitäten. Dass sich nach einer Frage der Irritation in diesem transformatorischen Prozess gefragt wird, Mensch, ja, aber ich bin Künstler, natürlich bin ich Künstler und jetzt ändern sich zwar die gesellschaftlichen und auch die ökonomischen Verhältnisse, aber ich bin natürlich Künstler. Es wird eben der Weg fortgeschritten.
Ist denn der Wechsel der Systeme thematisch präsent in den Arbeiten geworden?
Ja, das gibt es. Das gibt es nicht überall, aber das gibt es auf ganz unterschiedliche Weise. Also denken wir an Manfred Paul, den Berliner Fotografen, von dem gibt es eine hervorragende Serie Berliner Hinterhöfe. Das wollte er dann 15 Jahre später wiederholen, war aber unmöglich, weil die Häuser alle zu waren. Er kam da nicht mehr rein. Also solche äußeren Dinge gibt es sehr wohl. Sowas erfährt man dann, wenn man im Gespräch ist, in den Interviews. Wir sind angetreten, diese Interviews zu machen, erst einmal um diesen Schatz zu heben und nicht in erster Linie, um sie auch auszuwerten. Das überlassen wir gerne auch einer nächsten Generation.
Sie haben die Gespräche ja jeweils bei den Gesprächspartnern, soweit ich das überblicken konnte, zu Hause oder im Atelier aufgenommen. Also man sieht sie meist umgeben von ihren Arbeiten. Die Kamera ist statisch nah dran. Sie selbst und Gabriele Muschter sind nicht zu sehen. Das hat also was ganz Pures. Und Sie zeigen die Interviews in so einer Art Rohschnitt. Warum war Ihnen das wichtig? Was wird dadurch erfahrbar?
Also wir haben ganz geringe Mittel nur gehabt und sind natürlich keine Filmprofis. Wir haben mit ganz einfachen Mitteln, mit einer Hybridkamera, mit Lavaliermikros und mit einem kleinen extra Zoom H4N, einem Tongerät, agieren wir. Das heißt, es gibt kein Bewegtbild, es gibt keine zweite Kamera, die wir einfach schlicht nicht haben. Also die Unterstützungssituation war dort eben letztendlich auf Selbstausbeutung programmiert. Aber wir wollten es unbedingt machen und insofern haben wir das dann so durchgezogen und Sie haben recht. Das meiste ist in den Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern, Fotografinnen und Fotografen. Aber zahlreiche sind dann auch in die Wohnung, damals lebte Gabriele Muschter noch in der Corinna Straße in Berlin, und sind zu ihr in die Wohnung gekommen, haben meistens ein Bild von sich mitgebracht, haben das hinter sich aufgehängt und davor haben wir sie dann interviewt.
Einige Ihrer Gesprächspartner, Partnerinnen sind inzwischen gestorben, wie auch Ihre Kollegin Gabriele Muschter. Dadurch wird das Archiv natürlich noch mal kostbarer. Sie wurden von der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank unterstützt. Die hat ja schon früh Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR gesammelt, was ziemlich ungewöhnlich war für eine ehemals Westberliner Institution. Wie sind Sie mit der Stiftung zusammengekommen?
Also nochmal einen Schritt zurück. Die Videos selber sind von der Stiftung Aufarbeitung zweimal unterstützt worden und auch von der Kulturstiftung Haus Europa. Dann haben wir auf eigene Kosten weitergemacht. Das führte dazu, dass wir sehr viele Interviews haben, die noch gar nicht geschnitten waren. Und im Fördersystem ist es unmöglich, ein schon begonnenes Projekt von jemandem weiter fördern zu lassen. Wir sind da auf Granit gestoßen und haben für das Schneiden dieser Videos von nirgendwo Geld bekommen. Und über die Vermittlung einer Kollegin, die mittlerweile im Kunstbereich zwischen Professur in Deutschland und verantwortlicher Arbeit am MoMA in New York arbeitet, also die nächste Generation, die Tochter einer Freundin, die hat mir den Kontakt zur Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank vermittelt und hat das Projekt dort vorgestellt und bin dort auf Sebastian Flum gestoßen, der ganz offen war und sagte, das unterstützen wir, wir geben euch das Geld, dass ihr die restlichen Interviews zumindest im Rohschnitt fertig machen könnt und auch dafür noch weitere zu drehen, und damit habe ich schon begonnen.
Ah ja, also das Projekt geht weiter.
Richtig.
Ein neues Videoarchiv zeigt jetzt erstmal 73 Videointerviews mit Künstlern und Kulturvermittlern, die ihren Weg in der DDR begonnen haben, kostenfrei zugänglich auf der Website der Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank. Und für die Inhalte und Fragen verantwortlich ist der Schriftsteller, Verleger und Kurator Uwe Warntke. Herr Warntke, danke fürs Gespräch.
Oh, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Jetzt schauen wir zurück auf die Serien des Jahres 2025. Das war mal wieder ein Jahr der Fortsetzungen in der Serienwelt. Squid Game Staffel 3, White Lotus 3, The Last of Us 2. Neues war eher selten. Dazu gehören die Apple TV Plus Serie Krank Berlin über die Notaufnahme eines fiktiven Berliner Krankenhauses oder auch Disney Plus Near Future Szenario Paradise. Anna Wollner über ein paar herausstechende Serien, die es in diesem Jahr bei uns legal zu sehen gab. Los geht's, wie sollte es anders sein, mit einer Fortsetzung.
Es ist ein Prestigeprojekt, das das ZDF kurz vor Jahresschluss noch in der Mediathek hochgeladen hat. Die vierte Staffel der Langzeitserie Kudamm, wieder aus der Feder von Annette Hess. Erneut taucht die Saga ein in das Leben der Familie Sherlock am Kudamm und ihrer Tanzschule Galant. Diesmal ins Jahr 1977. Mittlerweile drei Generationen umfassend erzählt Kudamm 77 mithilfe eines fiktiven Filmprojekts in der Serie. Dadurch entsteht ein fast schon dokumentarischer Ansatz.
Guten Tag, mein Name ist Linda Müller. Wir stehen hier vor einem der Traditionshäuser am Kurfürstendamm, bekannt für Gesellschaftstanz und Tanzsport, die Tanzschule Galant.
Es ist eine Vorzeigeserie, die auch in der vierten Staffel noch funktioniert. Sowieso hat das ZDF 2025 bei herausstechenden Eigenproduktionen ganz vorne mitgemischt. Mit Chabos zum Beispiel, einer Serie, die trotz aller Nostalgie wehtut. Chabos ist eine Zeitreise in die Nullerjahre, ins Jahr 2006. In eine Welt zwischen hochgegelten blondierten Haaren, 56K-Modem, der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, der Wörthilfe Karl Klammer und illegalen Downloads.
Tu mir den Gefallen und bleib Gangster.
Mein Vater hat eine scheiß Anzeige bekommen wegen diesem verfickten Film. Wir wollen 3.500 Euro.
Hallo Domian.
Um was geht's bei dir? Weswegen hast du dich gemeldet?
Dass ich für ein Klassentreffen muss ein Fehler sein. Das war so eine geile Zeit.
Eine geile Zeit, die aus heutiger Sicht, da es Chabos keine Ausnahme, ein bisschen verklärt wird. Die 8 Folgen zeigen die Unbeschwertheit der Jugend und die universellen Herausforderungen des Heranwachsens. Die Schwierigkeiten des Coming of Age sind ein Thema, das viele Serien im Jahr 2025 aufgreifen, egal ob national oder international.
A smile is something special, a ribbon is something rare. So I'll be special and I'll be rare.
S. Welcome to Derry erzählt die Vorgeschichte von Stephen Kings Horrorclown Pennywise als klassische Coming-of-Age-Story mit Gruselelementen. Das große Finale von Stranger Things als 80er-Jahre-Jugend-Retro-Kult bricht laut Netflix alle Rekorde. Genauso wie Adolescence, eine Serie, die nicht nur viele Preise abräumt, sondern auch für Gesprächsstoff sorgt. 4 Folgen über einen 13-jährigen Teenager, der eine Mitschülerin erstochen haben soll. Schon in der ersten Folge wird klar, dass er es war. Es geht um toxische Männlichkeit, um den Horror der Pubertät, um die Ahnungslosigkeit der Elterngeneration. Das alles komprimiert auf 4 Folgen, die jeweils ohne einen einzigen Schnitt auskommen, als One-Shots angelegt sind. Ein künstlerisches Mittel, das die Serie verdichtet, durch den Echtzeitfaktor und die Nähe zu den Figuren. So sehr, dass sich in die öffentliche Diskussion in Großbritannien irgendwann sogar der Premierminister einschalten musste. Für Gesprächsstoff hat auch Apple TV Plus gesorgt und das gleich zweimal. Anfang des Jahres mit The Studio, eine Liebeserklärung an Hollywood in Serienform. Seth Rogen, der schon fast sein ganzes Leben Teil der Filmindustrie ist, taucht hier mit seinem Langzeitarbeitspartner Evan Goldberg tief ein in die Traumfabrik, spielt selbst einen frisch ernannten Leiter eines Filmstudios, der vor einem Interessenkonflikt steht. Filme produzieren, die er selbst lieben würde, oder Geld verdienen.
Prestigefilme und Blockbuster müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Wir können beides und wir machen beides.
Nein. Du willst große Kunst machen und dabei eine Milliarde Dollar verdienen. Ich sag dir mal was, das ist noch niemals vorgekommen. Und du wirst dich übernehmen, wenn du versuchst, es zu erzwingen.
Die Gratwanderung in The Studio ist schmal, zumal sich der Leiter des Filmstudios noch mit exzentrischen Regisseuren, widerspenstigen SchauspielerInnen und heruntergekommenen Filmsets rumärgern muss. Dabei feiern die 10 Folgen der Serie vor allem eins, das Filmemachen. Mit großartigem, teils nostalgischem Humor, Gastauftritten von zahlreichen Stars und Gags auf eigene Kosten ist The Studio ein Muss für alle Filmfans und Serienfans. Genauso wie Pluribus, die neue Serie von Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan, die in erster Linie eins ist, verstörend.
Sei versichert, Carol, wir finden heraus, was dich anders macht.
Herausfinden, wieso?
Damit du dich uns anschließen kannst.
Mit einer weiblichen Hauptfigur, der Romanautorin Carol Sturker, die nach eigenen Angaben der unglücklichste Mensch der Welt ist und aus mysteriösen Umständen als eine der wenigen nicht mit einem Virus infiziert wird, das glücklich macht. Das ist durchzogen vom typischen schwarzen Gilligan-Humor und einem absurd, fast schon grotesken Touch. Und der beste Beweis dafür, dass Serien auch im Jahr 2025 das Publikum noch herausfordern dürfen.
Anna Wollner mit dem Rückblick auf das Serienjahr 2025. Und für Filmfans gab es heute Abend noch diese neue Nachricht. Der Schauspieler Lars Eidinger bekommt in Hollywood eine neue Rolle, und zwar im nächsten Superman als Schurke Brainiac im Film Man of Tomorrow. US-Kinostart ist im Sommer 2027 geplant. Tobias Wenzel hat nicht Jahre im Blick, sondern die gedruckten Feuilletons der vergangenen Woche. Hier kommt seine Kulturpresseschau, der Wochenrückblick.
Demokratie und Wahrheit liegen auf dem Sterbebett. Das konnte man aus den Feuilletons dieser Woche herauslesen. Als ob die vorige Woche nicht schon genug Deprimierendes geliefert hätte. Herr Küpersbusch, was war schlecht letzte Woche? Fragte die Taz auch an diesem Montag. Und Friedrich Küpersbusch antwortete: Tinnitus, um sich dann zu korrigieren. Ach nee, das ist Trump. Was Küpersbusch da noch nicht ahnte, dass der Tinnitus Trump in dieser Woche noch quälender werden würde. Tiefer geht's nicht? Doch, Donald Trump entfacht in diesen Tagen einen sogar für seine Verhältnisse irren Sturm aus Tod, Verhöhnung, Trash und Kitsch, schrieb Claudius Seidel in der Süddeutschen Zeitung. Er gab seinen Kollegen Brad Stevens, der in der New York Times über Trumps verächtliche Reaktion auf die Ermordung von Regisseur Rob Reiner und dessen Frau geschrieben hatte, so wieder: Ohne Manieren falle die Gesellschaft zurück in die Barbarei. Spricht Trump endlich aus, was Döpfner schon lange denkt? Fragte Marc Schieritz im Feuilleton der Zeit über den Springer-Chef Matthias Döpfner. Und in der Süddeutschen schrieben Tore Rausch und Moritz Baumstieger: Die aus den USA über den Atlantik schwappende Lust an Disruption und die Abneigung gegen alles Woke, Linke ist immer deutlicher aus der Welt herauszulesen. Der Anlass: Der Journalist und Politikerklärer Robin Alexander gibt seine feste Stelle als stellvertretender Weltchefredakteur auf. Rausch und Baumstieger deuteten das nicht als Einzelfall. Gleich einige Journalisten hätten zuletzt die Welt verlassen oder würden mit dem Gedanken spielen. Es ist das, was man im Silicon Valley treffend einen Brain Drain nennen würde, hieß es in der SZ. Ein ehemaliger Springer-Mitarbeiter hingegen spricht von einem Exodus der Anständigen. Die Welt habe sich von einer honorig-konservativen Tageszeitung hin zu einem deutlich nach rechts gerückten Kampfblättchen gewandelt, schrieben Rausch und Baumstieger. Und das befremde nun auch andere konservative Medien, wie die Frankfurter Allgemeine. Gemeint war damit vor allem ein Artikel von Michael Hahnfeld. Der konstatierte in der FAZ nämlich ein von Springers Medien immer unverhohlener betriebenes Spiel, das darauf lautet, dass die Brandmauer fallen muss. Also die Brandmauer zur AfD. Demokratien gehen nicht unter, weil antidemokratische Parteien die absolute Mehrheit der Wählerstimmen haben, sagte der Historiker Daniel Siemens dem Spiegel, auch mit Blick auf die Weimarer Republik und die Nazis, die bei Wahlen nie mehr als 37% bekamen. Es reicht, stark genug zu sein und dann einen willfährigen Partner zu finden. Es ist wichtig, dass wir das gerade heute verstehen. Demokratien sterben auch, weil Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz gesät werden. Das hat nun Nicolas Sarkozy getan. Mit einem Bestseller über seinen dreiwöchigen Gefängnisaufenthalt. Darin stilisiert er sich als Opfer der Linken und als politisch Verfolgter der Justiz. Dabei ist er verurteilt worden, weil er als Innenminister Frankreichs Mitarbeiter beauftragt hatte, mit dem libyschen Geheimdienst über die Finanzierung seiner Präsidentschaftskampagne zu verhandeln. Man wird sich diesen historischen Augenblick merken müssen, schrieb Iris Radisch in der Zeit. Der Weihnachtsbestseller der Franzosen 2025 ist ein Buch, in dem ihr ehemaliges Staatsoberhaupt die Glaubwürdigkeit des Staates und die Unabhängigkeit der Justiz bestreitet. Überhaupt öffnet der Gefangene seine Arme weit nach rechts. Marine Le Pen versichert er am Telefon, er sehe im Rassemblement National keine Gefahr für die Republik. Und wie sieht es mit der Gefahr für Juden aus? Der globale Antisemitismus hat die ganze Welt unwirtlich und gefährlich gemacht. Indem er die Juden heimatlos machte, hat er den alten antisemitischen Fluch des wandernden Juden bittere Realität werden lassen, schrieb die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz in der Süddeutschen nach den antisemitischen Morden in Australien. Der moderne Antisemitismus sei nicht religiös, sondern politisch. Illouz gab dafür auch folgendes Beispiel. Anstelle der Protokolle der Weisen von Zion erklärt Andreas Malm, Guru der Grünen Bewegung und Vorbild Greta Thunbergs, der Zionismus sei der Überbau gewesen, der die Infrastruktur der westlichen Ölförderung erst ermöglicht habe und somit für den Klimawandel verantwortlich sei, der nun zur Zerstörung des Planeten führt. Illouz kommentierte das in der SZ so. Zwar hat sich Israel vieler Verbrechen schuldig gemacht, doch ein kurzer Blick auf den traurigen Zustand der Welt reicht aus, um diese Art der Dämonisierung Malms als besonders lächerlich erscheinen zu lassen. Nach den traurigen wie gefährlichen Falschbehauptungen zum Schluss noch schnell eine erfreuliche Prise Humor von und mit Hans Zippert. Dass die deutschen Einzelhändler ein schlecht laufendes Weihnachtsgeschäft beklagen, erklärte sich Zippert in der Welt damit, dass die Deutschen möglicherweise mit Weihnachten selbst fremdeln würden. Mit Blick auf die Weihnachtsgeschichte und die darin vorkommenden Engel schrieb Zippert, diese geflügelten Wesen bringe man hierzulande schnell mit Vogelgrippe in Verbindung und das könne die Verbraucher ganz schön verwirren, wenn nicht sogar abschrecken.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da.